Wie bahnt man einer revolutionären Technologie den Weg in eine etablierte Industrielandschaft? Darüber spreche ich heute mit Doktorin Tina Schlingmann von EOS.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Moritz Mader.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. In der heutigen Folge spreche ich mit Doktorin Tina Schlingmann über die Potenziale der 3D-Drucktechnologie von EOS und über Nachhaltigkeit mit Blick auf Ökonomie, Ökologie und Soziales. Ja, herzlich willkommen, Tina. Ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, das mich auch persönlich interessiert, weil ich mit 3D-Druck natürlich auch viel zu tun habe. Für alle, die das nicht kennen, 3D-Druck auch von Metall, wie kann man sich das vorstellen? Sind deine Messer und Gabeln zu Hause dann auch 3D gedruckt, oder?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und auf das anstehende Gespräch. Und nein, meine Messer und Gabeln sind nicht 3D gedruckt, aber... Ja, also tatsächlich ist schon Schmuck 3D gedruckt von mir zu Hause. Ja, auch die Uhrenindustrie steigt in den 3D-Druck ein. Also meine Uhr ist tatsächlich nicht 3D gedruckt, aber gibt's schon. Ich habe gedruckte Kugelschreiber.
3D gedruckten Schmuck habe ich auch schon das ein oder andere gesehen. Finde ich echt cool, die Sachen. Wir sprechen ja aber über größere Skala. Das heißt, das, was deinen Druckalltag so ausmacht, sind eher Industrieteile.
Genau. Ja, wobei kann man gar nicht so sagen. Also ja, mein Druckalltag machen vielleicht etwas mehr die Industrieteile aus, würde ich aber eigentlich gar nicht, also tatsächlich würde ich es nicht so stehen lassen, weil Consumer Goods ist einer von unseren, also ist jetzt sozusagen unser Wording, wir ordnen es unter Consumer Goods ein, aber es ist ein Fokusmarkt für EOS und somit sowohl Schmuck als auch Eyewear als auch Schuhsohlen.
Ach, wie stark. Okay, das hatte ich sogar tatsächlich nicht zusortiert.
Ja. Nicht nur, sag ich mal, hochtechnische Anwendungen vorstellen, sondern durchaus quer durch die Bank.
Wahnsinn. Okay, ja, ich war ja bei euch auf dem Messestand, auf dem Greentech Festival, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Und da lagen so viele Exponate rum, die ich eben eher so im hochtechnologischen Automobilbereich oder jetzt eben auch, du warst ja auch bei der Deutschen Bahn, da wollen wir später noch drüber sprechen, zugeordnet hat. Das heißt EOS, und zu EOS sagen wir auch gleich noch ein paar Worte. Die sind auch dann die, die Maschinen liefern, mit denen der Schmuck dann 3D gedruckt wird.
Genau, oder jetzt eben also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweggreife, aber es ist grundsätzlich ein Hersteller für industrielle 3D-Drucker, der eben dann nicht nur den Drucker, also wir stellen oder bauen sozusagen wirklich den industriellen 3D-Drucker, sowohl im Metall- als auch im Kunststoffbereich, Polymerbereich, aber eben auch sozusagen alles, was dazu gehört. Also wir enablen den Kunden aus unserer Sicht, dass er sozusagen am Ende eben die Applikation, das Produkt komplett drucken kann. Ja.
EOS habe ich streberhaft recherchiert, heißt Electro-Optical Systems, sitzt in Kreiling in München, hat etwas über 1000 Mitarbeitende, ich glaube 1300 waren es. Und die letzte aktuelle Zahl waren 320 Mio. Jahresumsatz, die ich gefunden habe. Und du bist ja gestern auch aus München gerade zurückgekommen, das heißt, du pendelst beruflich dann auch recht viel zwischen Berlin und München, oder?
Ja, richtig, richtig. Also mein offizieller Wohnsitz ist in Berlin. Aber ich bin eben sowieso verantwortlich für die Dachregion und Benelux. Somit pendel ich sozusagen in verschiedenen Städten dieser Länder hin und her und bin natürlich auch oft bei uns im Headquarter dann in Kreiling, um genau zu sein. Aber das ist im Münchner Speckgürtel zu finden.
Kreiling, ja, ich kenne es auch nur vom Lesen jetzt aus der Vorbereitung. Diese Maschinen, die ihr herstellt, die stellt ihr dann eben den Partnern, die damit produzieren wollen, auf den Hof, sage ich mal, oder werden die dann auch, habt ihr auch so Service-Pakete, die ihr dann mit dazu verkauft oder Inbetriebnahme, Begleitung über Monate oder sowas?
Genau, also das sagt sich jetzt so einfach, wir machen quasi alles, damit der Kunde losproduzieren kann, aber dazu gehört eben, dass sowohl, also du brauchst zum einen erstmal die Maschine, dann muss die Maschine natürlich mit entsprechender Software betrieben werden und da kann man sich halt auch beliebig noch ausdehnen, was man an Softwarelösungen haben möchte, je nachdem, worauf man sich fokussiert. Plus ganz wichtig ist natürlich das Material, also du hast ja unterschiedliche Werkstoffe, das ist ja auch ursprünglich mal mein Hintergrund, aber du kannst natürlich verschiedene Metalle, Titan, Stahl, Aluminium, Kupfer auf unseren Systemen drucken, aber eben auch im Kunststoffbereich. PA12 ist ein klassisches Material, aber verschiedene Kunststoffe und der Kunde kriegt quasi wir sprechen immer von der kompletten Lösung. Ist vielleicht so für jemanden, der jetzt nicht so tief drin ist, nicht so greifbar direktes Wort, aber es meint halt am Ende, dass der Kunde einfach das gesamte Paket kriegt und sich am Ende einfach auf die Anwendung konzentrieren kann oder auf das Produkt, was er damit drucken möchte.
Ja, End-to-End liest man auch häufig als Begriff,
wenn
man
deinen Namen googelt. Fast schon, ja, genau. Aber das ist damit gemeint.
Ja, jetzt müssen wir das, glaube ich, nochmal so ein bisschen konkreter machen.
Ja, gerne.
Ich habe auf dem Weg hierher zwei Freunde getroffen, denen ich erzählt habe, dass ich gleich mit jemandem von EOS spreche, die eben zuständig ist für 3D-Druck in Metall. Und die hatten erstmal Schwierigkeiten, das zuzuordnen, was das bedeutet, weil es ja so sehr future-artig ist. Also auch das Beispiel von Deutsche Bahn, auf das ich mich sehr freue, das ich immer noch als Cliffhanger benutze.
Ja.
Ja, als wäre die Zukunft schon heute. Das heißt, es gibt ein Metall, sagen wir mal Metall, es gibt auch Kunststoffe, aber das wäre dann eben Edelstahl, Alu, Titan, Kupfer.
Ja.
Das ist pulverförmig und ist in unterschiedlichen Schichten und wird dann von einem Laser, deswegen Laser-Sinter-Technologie, verschmolzen, Schicht für Schicht, und baut damit eben schichtweise dieses Produkt oder diesen 3D-Datensatz in Realität auf.
Ja, genau so kann man es zusammenfassen. Also du hast, um jetzt einfach eine optische Vorstellung zu kriegen, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Zucker von der Körnung, also vielleicht sogar noch ein bisschen feiner, aber einfach ein ganz, 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 ganz feines Metallpulver. Wenn man da jetzt wirklich in die Tiefe geht, dann gibt es auch unterschiedliche Partikelgrößen und auch unterschiedliche Partikelgrößenverteilungen, mit denen man arbeiten kann. Aber man hat per se erstmal ein super feines Pulver, was dann eben in der immer gleichen Schichtstärke aufgetragen wird. Also sozusagen innerhalb eines Prozesses ist die Schichtstärke immer gleich, aber du kannst mit unterschiedlichen Schichtstärken arbeiten, je nachdem, wie fein dann halt die Oberfläche werden soll. Also da kommt es auch wieder drauf an, möchtest du jetzt eine ganz, ganz feine Struktur drucken, dann ist es ja logisch vorstellbar, dass eben auch die einzelne Schichtstärke super fein sein muss, versus du druckst jetzt irgendwie auf die Schnelle ein gröberes Gehäuse, wo es vielleicht nicht um so eine perfekte Optik geht, dann kannst du halt auch einfach schneller und, ich sag mal, in groberen Schichten drucken.
Ja. Ja, von der abtragenden Fertigungsweise, oder was ist das Gegenteil von Additiv?
Subtraktive.
Also sowas wie jetzt Fräsen oder Bohren oder sowas, wo man Halbzeuge eben, ne, wie du das noch aus deiner Schlosserei und Schmiedezeit da bei Otto Fuchs kennst.
Richtig, ja.
Da ist es ja auch so, dass man diese Zustellwege macht. Ne? Je feiner das gefräst werden soll, desto weniger Zehntel Millimeter stellt man dann eben zu, ne? Oder man wird dann eben gröber. Ich kenne es vom STL-Druck, das ist dieser 3D-Druck, den wir uns eher so vorstellen können wie mit so einer Heißklebepistole, mal ganz ganz blöd gesagt, wo quasi ein heißer durchgehender Strang eben in so Schichten gelegt wird. Wie heiß ist das ungefähr? Also ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, wie heiß das ist, was du jetzt sagst, aber und das mal so ungefähr in Relation, was
braucht man damit? Ja, also ich meine, je nachdem, was man für Werkstoffe jetzt drucken möchte, aber man kann schon über 1000 Grad locker kommen.
Über 1000 Grad. Und also Haushalt, klar, Backofen, 200 Grad ist die Tiefkühlpizza. Was, mit was kann man das vergleichen?
Du musst dir ja die Schmelztemperaturen der einzelnen Materialien anschauen. Mhm. Und ich sag mal, Titan hat natürlich nochmal einen massiv höheren Schmelzpunkt als das Aluminium.
Ja.
Und daher an den Schmelzpunkten kannst du dich halt eigentlich orientieren. Und da bist du bei Titan halt über 1000 Grad unterwegs.
Ja.
Weil du musst halt immer also sozusagen mikrokleine Schmelzbäder erzeugen. Ne? In dem Moment, wo der Laserstrahl auf das Pulver trifft, schmilzt er es ja an der Stelle auf.
Mhm.
Für einen ganz kurzen Moment und dann erstarrt es und dann kommt wieder die nächste Schicht Pulver. Also von daher musst du immer an diesen Schmelzpunkt ran.
Wir verlinken hier in den Shownotes auch eine ganze Menge Bildmaterial und Links, wo man sich noch weiterführende Dinge angucken kann. Was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, an euren Exponaten zu sehen, also an diesen Schaustücken, die ihr habt, ist, dass die Temperatur ja auch nachträglich noch sichtbar ist in dem Metall, oder? Da gibt es doch diese regenbogenfarbenen
Wobei das ist anodisiert.
Also okay,
das ist was anderes. Sozusagen nochmal eine Nachbearbeitung
ein
Post-Processing-Step.
Ja. Ah, das hatte ich mir dann
falsch keine Anlauffarben
vorgestellt. Nee. Anlauffarbe
ist der Begriff.
Okay, stark. Ja, gerade ganz kurz nochmal, damit wir das auch komplett haben. Du warst bei einer Schüco-Unternehmenstochter namens Otto Fuchs.
Mutter.
Ach, Mutter sogar.
Die
Ach,
Mutter.
Schüco ist die Tochter. Ah, okay. Ja.
Aber es ist jedes Mal das Gleiche, weil Schüco kennt man eher.
Ja.
So dieses kleine Kühlchen von den
Ja, genau, die sind
Fenstern
als Marke präsenter.
Genau, richtig. Ja. Und aber es ist eine Tochter.
Also erklärt, Schüco ist die Tochter. Dass das die Mutter ist, weil Otto Fuchs hat ja eine ein Werkstofflabor mit über 100 Menschen und machen Schmiede- und Schlosserarbeiten für Luft- und Raumfahrtindustrie.
Ja. Und Automotive auch noch.
Und Automotive.
Und Bau auch noch. Also haben diese drei Pfeiler.
Und, und da warst du im Werkstofflabor, das heißt, das war so der erste Start für Innovation und Research am Material oder am Werkstoff.
Ja, genau. Ich habe Legierungen entwickelt, hochfeste Aluminiumlegierungen für die Luftfahrtindustrie, also Kunde dahinter ist Airbus gewesen. Und da bin ich erst sehr wissenschaftlich nach meinem Werkstoffstudium gestartet und habe in dem Bereich promoviert und bin dann aber auch noch innerhalb des Unternehmens ins Innovationsmanagement gewechselt. Und da wurde es dann wirklich noch, also ich meine, klar, das andere Legierungen zu entwickeln ist auch hochgradig innovativ, aber das Innovationsmanagement war dann schon generell, wie soll ich sagen, wie der Name schon sagt, innovativ denkender im Sinne von, was gibt's für neue Technologien, was gibt's für neue Themenfelder, was gibt's für neue Bereiche, in die man auch reingehen kann. Das war nochmal ein anderer Step.
Wahrscheinlich auch deutlich kundennäher, oder? Das Innovationsmanagement.
Absolut, absolut. Ja. Also ich hatte genau gestern so ein Gespräch, als ich gefragt wurde, wie bin ich dann am Ende jetzt in diese Position gekommen, von sozusagen einem wissenschaftlichen Startpunkt in meiner Laufbahn, dass ich eben genau gesagt habe, mir hat diese Kundennähe gefehlt. Also wenn man im Labor arbeitet und in der Wissenschaft arbeitet, also dann habe ich täglich mikroskopische Untersuchungen gemacht, wusste, wie das Gefüge eines Metalles aussieht und wie es auch nicht aussehen darf, etc. Aber mir hat immer die Verbindung gefehlt, sozusagen die große Storyline tagtäglich zu sehen. Das soll für den A350 sein und der sieht dann so aus und das ist das Bauteil, für das du das alles designst. Das hält dir da niemand jeden Tag vor Augen, sondern die sind so, oder was heißt die, aber man ist selber dann auch in so einer Tiefe unterwegs, dass man halt eigentlich sehr selten so rauszoomt und immer wieder so die Gesamt, ja, über die Gesamtstory spricht, warum mache ich das eigentlich? Und das hat mir total gefehlt.
Ja.
Das habe ich heute, ja.
Ich musste gerade kurz über mich schmunzeln, wie ich, als du gesagt hast, ja, und da entwickle ich hochfeste Legierungen und schaue so mit dem Mikroskop in die Gefüge rein. Ich so, ja. So, ich habe ja wirklich absolut überhaupt keine Ahnung von diesem technischen Tiefgang. Wie ist das denn mit dem Push und Pull bei euch in diesem Innovationsprozess? Also wie viel ist jetzt bei Otto Fuchs, ich weiß nicht, es lässt sich bestimmt ja auch mit EOS vergleichen, wie viel ist, Airbus kommt auf dich zu und sagt, wir brauchen jetzt das, und wie viel ist, hey, wir haben hier was Neues entwickelt, wie wäre das mit einem Einsatzzweck XY?
Ja, es ist wirklich eine interessante Frage, wurde mir so noch nie gestellt, wenn ich ehrlich bin. In meiner Rolle als Innovationsmanagerin war ich schon in der Perspektive, dass ich sozusagen auch aktiv gescoutet habe. Also wir haben da immer von Technologie-Scouting gesprochen, dass wir halt wirklich gesagt haben, was sind die Trends? Also damals hatte ich die Aufgabe, die Luftfahrttrends von 2030 zu scouten, weiß ich noch. Also ich meine, jetzt sind wir schon im Jahr 2024, aber es liegt jetzt 7 Jahre zurück. Und dass wir wirklich geschaut haben, wo gehen die Trends in der Luftfahrtindustrie hin und wie wollen wir auf diese Trends reagieren? Und zeitgleich wiederum gibt's halt auch jetzt in der heutigen Rolle so ein bisschen diese Perspektive, dass ich schaue, was sind die Trends oder was könnte der Markt sein, der davon noch gar nicht weiß, dass er 3D-Druck braucht. Und zeitgleich gibt's aber auch welche, die es halt schon wissen oder die irgendwie davon gehört haben und dann sozusagen kommen und eben nicht, wo ich nicht drücke, sondern die eben ziehen und sozusagen die den Kontakt suchen, verstehen wollen, was ist möglich. Aber das ist eigentlich bis heute. Bei Otto Fuchs war es allgemein auf Technologien bezogen und jetzt im heutigen Kontext bewege ich mich ja ausschließlich in dieser 3D-Druckwelt, additive Fertigung, und ich bin aber immer wieder in beiden Positionen. Also dass ich zum einen selber suche, was könnte die Applikation sein, was ist der Markt, und dann muss man die Menschen finden, und das finde ich ist die größte Krux bis heute, dass du eigentlich jemanden finden musst, der so viel technisches Wissen hat und auch ehrlich gesagt so viel Lust darauf, sozusagen dann jetzt wieder um die Ecke zu denken, wie kann ich irgendwas komplett neu designen, und zeitgleich aber idealerweise schon von additiver Fertigung gehört hat oder wenigstens mal dafür offen ist, mit dir sozusagen diesen neuen Gedankengang durchzuspielen oder dieses neue Design. Das ist eigentlich das Allerschwierigste.
Wobei die Vorteile der additiven Fertigung ja so ziemlich auf der Hand liegen, ne? Also ich habe da auch extrem viel gelernt bei euch auf dem Messestand, im Gespräch auch mit deinem Kollegen, der auch so frisch an Bord war, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber er war Björn, genau, stimmt, Björn war es, genau. Ja. Viele Grüße und danke nochmal für meine vielen naiven Fragen und deren Beantwortung. Aber ich war ganz überrascht, dass 3D-Druck, was ja erstmal, wie gesagt, weil es mit Laser und 3D-Druck so nach Future klingt, dass es ja tatsächlich auch eine deutlich nachhaltigere Produktionsweise sein kann als Guss jetzt beispielsweise.
Ja, also spricht vielleicht so die Wissenschaftlerin aus mir, man kann das immer nicht so pauschal sagen und jeder, der jetzt irgendwie ein viereckiges Gehäuse gießen möchte, der soll es auch bitte weiter gießen, es macht keinen Sinn, das zu drucken. Aber gut, wenn ich über die Deutsche Bahn rede, ist die Perspektive schlagartig schon wieder anders, von daher, ich bin gar kein Freund von so pauschalen Aussagen. Durchaus, worauf du aber vielleicht auch so innerlich ein bisschen abzielst, kann 3D-Druck sehr nachhaltig sein, da wo es einem gelingt, dass man beispielsweise verschiedene Prozessschritte, die früher mehrere Prozessschritte waren, somit oder mehrere Bauteile gewesen sind, die zusammengesteckt werden mussten, dass man die zum Beispiel in einem Schritt drucken kann. Also dass ich einfach total viele, also das ist jetzt natürlich immer so ein Idealbild, aber sowas gibt es durchaus. Das muss man halt auch wieder erstmal finden. Aber dass ich also mir eben gelingt, mehrere Prozessschritte in einen Druckprozess zu integrieren, darüber werde ich natürlich viel effizienter, sowohl vom Arbeitsaufwand als auch von der Energie, als auch idealerweise vom Materialeinsatz. Man kann aber noch spezieller werden und sagen, okay, die gedruckte Form ist viel näher an der Endkontur, die ich haben möchte. Also wenn ich jetzt in meinen alten Job denke, wo Teile geschmiedet worden sind, muss ich aufgrund der Technologie viel Material mitschmieden, was ich dann am Ende wieder wegzerspane. Es gibt der Prozess einfach nicht anders her und da kann der 3D-Druck viel näher an die Kontur sozusagen herandrucken. Und es gibt auch dann wiederum noch Technologien und das ist jetzt wiederum noch eine Stufe tiefer. Im metallischen 3D-Druck arbeite ich mit Stützstrukturen. In der ganz idealen Welt hätte ich die am liebsten gar nicht. Also der Prozess erfordert es leider, dass sie noch da sind. Aber auch da haben wir jetzt eine Software entwickelt, die ja diese Stützstrukturen, die im Nachgang wieder entfernt werden müssen, massiv reduziert und es mir dadurch auch gelingt, einfach noch effizienter im Materialverbrauch und damit auch im Energieverbrauch unterwegs zu sein.
Stützstrukturen, das auch nur ganz schnell erklärt, kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn wir jetzt einen Wasserhahn, den ich aus alter Berufserfahrung auch noch Armatur nenne, drucken, der hat ja so einen auskragenden Teil, der normalerweise in der Luft schweben würde. Das wäre jetzt beim Gießen nicht weiter ein Problem, der würde dann vielleicht einfach auf der Seite liegen. Vielleicht wird er auch auf der Seite gedruckt, aber für das Beispiel drucken wir den jetzt mal stehen.
Wahrscheinlich nicht, weil dann hast du halt... Du musst den trotzdem auch mit den Stützstrukturen an der Platte festmachen.
Stimmt, ja.
Und dann hättest du ganz viel Fläche, die du an der Platte festmachen müsstest, wenn du ihn auf die Seite legst.
Ja, stimmt. Ja. Okay. Ja, wow. Das heißt eben Befestigung von ansonsten freien Teilen oder eben sonst statisch einfach nicht möglichen Teilen. Die haben dann eben unten drunter immer so eine Stützstruktur, die man sich so eine Wabe...
Leere drucken sozusagen, jetzt mal ganz simpel erklärt.
Das
hat was mit dem Winkel des Überhangs zu tun, dieses Wasserhahnbeispiel, der kann ja nicht ins lose Pulver reindrucken, der muss irgendwo drauf... drucken.
Ja. Das heißt, man kommt dann wie mit so einer Art Bienenwabe da so nach oben.
Genau, mit so einem Gitter. So einer Gitterstruktur. Mhm. Ja, richtig. Ja. Und der Punkt eins ist, du musst es an die Platte anbinden, weil du auch, also du brauchst die Anbindung an die Platte und du musst auch die Wärme wiederum, wir haben ja gerade drüber gesprochen, wie heiß das alles wird, du musst ja irgendwo hin.
Ja.
Und die Stützstrukturen leiten die halt sozusagen wieder ab.
Ja.
Also das Schwierigste ist eigentlich, umso höher das Bauteil wird, weil dann hast du da oben die Wärme und dann muss die wieder irgendwie da weg.
Ja.
Und wenn sie da bleibt, dann verzieht sich alles und dann ist dein Wasserhahn krumm.
Ja, okay. Also es gibt keine pauschalen Aussagen, haben wir jetzt gelernt. 3D-Druck ist auch nicht direkt geeignet für alles. Was ist denn der Case vielleicht aus der Vergangenheit, der so das Spannendste war, wo die du damit überzeugen konntest, gedacht haben, Mensch, sind wir total überrascht, dass da 3D-Druck dafür geeignet wäre. Darfst du da irgendwas sagen? Oder?
Ja, das ist immer schwierig. Ich habe oft ganz viele Cases. Der klingt nicht so fancy, aber der ist schon sehr effizient gewesen. Also manchmal ist man so geneigt, dass man direkt das Teil drucken will. Und dann ist aber der Witz viel größer, wenn man das Werkzeug druckt. Also wenn man sozusagen im klassischen Spritzguss unterwegs ist. Also jetzt muss man auch innerlich natürlich wissen, wie ist Spritzguss aufgebaut. Aber ich habe ein metallisches Werkzeug, wo sozusagen Kunststoff reingespritzt wird. Also kleine, zum Beispiel Legosteine oder solche Sachen kann man sich ja vorstellen, werden aus Spritzguss hergestellt bis dato. Und man könnte aber das Werkzeug, was eben vorher aus Metall gefräst worden ist, drucken und diese ganzen Kühlkanäle, die im Werkzeug sind, die können sozusagen jetzt alle wie kleine Korallenstrukturen oder wie so organische Strukturen reingedruckt werden und dadurch kann es viel stärker gekühlt werden, was früher alles gar nicht möglich war, weil ich ja nicht mit dem Bohrer um 5 Ecken rumbohren konnte und dadurch wird dieses ganze Werkzeug schneller gekühlt und dadurch ist dieser ganze Spritzgussprozess schneller. Also es sind oft so indirekte Designlösungen, die dann irgendwie eine massive Prozesseffizienz herbeiführen.
weiß nicht, wie das jetzt unseren Zuhörern geht, aber ich finde es total fancy. ich bin da total begeisterungsfähig. Also stell mir dann allein schon, wenn du so Korallenstrukturen sagst, da geht ja echt so ein Bild im Kopf
auf. So Wärmetauscher, ne? Die kann man auch dann so ganz... Ja. Ja, also wirklich, man versucht ja auch manchmal, sich an der Biologie zu orientieren und da sozusagen Designideen herzukriegen. Also das ist eigentlich das Coole, dass keine Form unmöglich ist durch die Technologie. Also.
Glaubst du, dass wir dadurch auch näher an die Bionik rücken? Vielleicht nur so? Ja, schon. Ne?
Total.
Ich habe vor kurzem gerade einen Beitrag gesehen über den fraktalen Aufbau von Farnblättern. Dass eben das große Farnblatt, wenn man davon ein seitliches Farnblatt abmacht, sieht das genauso aus wie das große.
Ja.
Und davon dann wieder eins abmacht, das sieht wieder aus wie das große. Und bis zu dem allerkleinsten Teil, der wächst. Und das ist ja unglaublich effizient aufgebaut, dadurch, dass der das dann einfach nur noch zulegt, ne? Aber keine weiteren statischen oder entwickelnden Strukturen braucht.
Genau, also ich hatte auf dem Green Tech Festival tatsächlich so ein Beispiel von einem Wärmetauscher und da habe ich so ein bisschen den Bogen zur menschlichen Lunge gespannt, weil die ja auch in ganz vielen kleinen Kapillaren endet. Und ich sag mal, wenn man diese Inspiration hat, bei der Lunge habe ich ja das Ziel, eine möglichst große Oberfläche zu erzeugen. Und da ist ja auch so ein bisschen, ich bin jetzt kein Bionik-Experte, aber sozusagen diese Inspiration wurde auch auf diesen Wärmetauscher übertragen, der eben dann so eine ganz, ganz feine, metallisch gedruckte Kapillarstruktur hat. Und es gibt kein anderes Herstellungsverfahren, mit dem ich so eine feine Struktur herstellen könnte. Und das ist für mich auch immer das Coole und Inspirierende am 3D-Druck, dass es einfach eine Technologie ist, die mich dann designmäßig nahezu gar nicht einschränkt.
Ich glaube, wir haben jetzt hinreichend sowohl unsere Begeisterung als auch die generelle Begeisterung für 3D-Druck geteilt. Wir wollen im Folgeschritt jetzt nochmal über deinen Bereich sprechen, wie der aufgebaut ist und auch was dir führungsseitig am Herzen liegt. Fangen wir mal an mit deinem Bereich. Wie sieht der aus? Mit wem arbeitest du da zusammen?
Also erstmal, ich hatte am Anfang ja schon kurz gesagt, ich bin verantwortlich für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg und leite dort eben das Vertriebsteam. Ich finde aber, unseren Vertrieb kann man sich nicht so vorstellen, dass es Menschen sind, die in Anführungszeichen nur ein Produkt verkaufen, sondern es sind alles Menschen, die sich genauso begeistern, aber die auch ein starkes technisches Verständnis haben und die komplette, also ich am Anfang schon sagte, Lösung, wie wir es immer nennen, verkaufen, was eben auch beinhaltet, dass man mit Kunden sehr stark in die Gespräche geht, was will der Kunde mit diesem Drucker machen. Und meistens kommen wir auch daher. Soweit ist die Technologie einfach nicht, dass die Leute schon oft die kompletten Möglichkeiten kennen und einfach mit uns, also im besten Fall zu uns kommen und sagen, ich möchte das herstellen, wie mache ich es denn am besten? Ja, also oft wird so das Pferd von hinten aufgezäumt. Genau, von daher einfach gesprochen leite ich dieses Team und wir sind sozusagen in den Regionen unterwegs und entwickeln unsere Kunden, haben aber dann ganz viele Schnittstellen intern, um sich das vielleicht noch so ein bisschen besser vorzustellen, zu Designern. Wir sprechen von Applikateuren, Applikateurinnen, die sozusagen dann wirklich die Experten sind, das perfekte Design herauszukitzeln, wie gestalte ich es im 3D-Druck, die auch dem Kunden dann genau mit so einer, um zum Beispiel Wasserhahn zurückzukommen, genau mit so einem Beispiel an die Hand nehmen und sagen, du kannst den hinlegen, aber dann hast du halt die und die Situation. Du kannst ihn aber auch schräg in den Bauraum stellen, das hilft dir und so weiter. Also ich habe sozusagen viele Schnittstellen auch firmenintern, wo dann eben Menschen im Design ihre Schwerpunkte haben, in den Materialien, was mein alter Schwerpunkt ist, aber nicht mehr in meiner heutigen Rolle, ihre Schwerpunkte haben, in der Software, im Prozess. Das greift dann alles ineinander.
Ich habe parallel versucht, mir eine kleine 3-Punkte-Checkliste aufzuschreiben, was dir womöglich wichtig ist für die Unternehmensführung oder auch jetzt für die Führung deiner Vertriebsteams. Technisches Verständnis steht da, glaube ich, recht weit vorne.
Ja.
Und dass es keine pauschalen Lösungen gibt, wurde ich ja auch schon ermahnt.
Nee, aber ich will nicht so allgemeine Phrasen dreschen. Das ist dann immer so.
Ja. Nee, das finde ich immer gut, Pauschalitäten einzubremsen. Das dritte wäre dann sowas wie fallspezifische Detailtiefe oder sowas vielleicht? Also
ja, also das ist tatsächlich so ein, finde ich, ein sehr schwieriges Thema, weil idealerweise müssten wir auch zeitgleich noch Experten in allen Anwendungsgebieten sein, die wir bedienen. Das ist aber nicht möglich. Und dadurch versuchen wir zum Teil sozusagen bei einzelnen Personen themenspezifisches Wissen aufzubauen. Also unsere Applikateure sind manchmal spezialisiert, der eine auf den Medizinbereich, der andere auf den Consumer-Goods-Bereich oder auf den Eyewear-Bereich. So fangen wir langsam an zu arbeiten, dass wir sozusagen so ein bisschen Kompetenzen in bestimmten Anwendungsbereichen einfach aufbauen, um dann da auch, ich sag mal, wenn man sich dann in die Lage des Kunden versetzt und da jemand ankommt, der dann nur Ahnung vom 3D-Druck hat, aber gar nicht versteht, wofür es in dem Fall dann zur Anwendung kommen soll, dann ist es ja auch irgendwie keine gute Basis.
Vertrieb wird ja immer einfacher, je klarer das Produkt ist. Mhm. Das heißt, wenn jetzt alles eine Sonderlösung ist, ist es für den Vertrieb ein Stück weit nachteilig. Versuchst du da auch was zu pushen, dass ihr so ein Off-the-Shelf-Ding habt, wo ihr sagt, hier, das ist das S- oder M- oder L-Paket von EOS, das jetzt für die frühe Phase, das guckt sich mal euren Werkzeugbau an, oder gibt es dann so eine Discovery-Phase oder sowas, wo man versucht zu identifizieren, wo die größten Potenziale erstmal liegen im Unternehmen?
Also wir haben hausintern eine eigene Consulting-Truppe, Additive Minds heißen die, und die machen eigentlich so im Prinzip diesen Job, dass sie den Kunden dann oft sehr eng mit einem Vertriebler zusammen genau in dieser Phase begleiten, den entwickeln. Die geben auch Schulungen. Also man könnte auch zum Beispiel erstmal so eine Design-Thinking-Phase machen oder eine Schulung mit einem ausgewählten Setting vom Kunden. Der Kunde hat ja dann auch seine Designer oder seine Entwicklungsingenieure oder wie auch immer. Genau, die Phase sozusagen begleiten wir auf diese Weise. Aber manchmal spreche ich auch bewusst genau aus diesem Grund davon, dass, und sag erstmal, wir sind Hersteller für industrielle 3D-Drucker, weil wenn ich denjenigen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, und wir hätten auch noch einen Sondergerätebauer und was weiß ich was alles, erschlage, dann glaube ich, passiert genau der Effekt, auf den du so abspielst, dann ist es so komplex für jemanden, der neu ist, der weiß gar nicht, wo er da anpacken soll und findet sozusagen keinen Einstieg. Und dann fange ich doch wieder einfach erstmal mit dem Drucker an und dann ziehe ich das so langsam größer, was alles geht und was man bedenken muss.
Ja, und wir sind garantiert Geschwister im Geiste, was das Wissen angeht darüber, dass neue Technologie ja nicht bei allen erstmal Begeisterung hervorruft, sondern man die erklären muss, beziehungsweise oft ja auch dann gesagt wird, ich benutze die Technologie jetzt nicht, weil ich die Technologie cool finde, sondern ich gucke auf die Zahlen und will halt Geld sparen, und zur Not bleibe ich dann eben doch wieder beim Guss. Wie sind denn, wenn du dazu was erzählen kannst, die Ziele für deinen Bereich? Also sind das dann vor allem vertriebsgetriebene Zahlenziele oder habt ihr auch strategische Wachstumsziele in bestimmten Branchen oder sowas? Also ich weiß nicht, wie sehr ich dich da aufs Glatteis locker, aber das fände ich super spannend.
Genau, also ich meine, ganz unterm Strich müssen wir natürlich Geld verdienen und es muss ein Business Case geben, sowohl für uns als aber auch für den Kunden. Also manchmal hat man das Glück, dass der Kunde so begeistert von der Technologie ist und sich sagt, ich in Anführungszeichen kaufe mir mal ein teures Spielzeug, ja, also fette Anführungszeichen, aber um sozusagen erstmal einfach die Möglichkeiten und Potenziale der Technologie zu erfassen, und auch, es hat dann meistens auch den Effekt, dass wenn das System erstmal in einem Unternehmen ist, dass dann auch andere inspiriert werden im Unternehmen und dass dann sozusagen gute Ideen kommen und dann entsteht auch der Business Case. Also das ist gar nicht mal so selten. Aus EOS-Sicht haben wir aber natürlich klare Unternehmensziele, aber wir haben schon auch Märkte, die wir fokussieren. Also wir sprechen immer von Primary und Target Markets. Also ich hatte zum Beispiel die Medizinindustrie genannt, und ganz idealerweise passt das alles unter unseren Purpose, der Responsible Manufacturing heißt. Und wir versuchen halt, die Märkte zu stärken, die eben auch nachhaltig sind, und versuchen zum Beispiel dann eben in Medizintechnik, in Energy reinzugehen, also sozusagen zu nachhaltigen Technologien beizutragen, Induktoren effizienter zu machen, oder Siemens druckt die Gasturbinenbrennerspitzen. Also sozusagen in der idealen Welt unser Fokus auf den Märkten liegt, die auf unseren Purpose einzahlen. Und nicht zuletzt haben wir auch Nachhaltigkeitsziele. Also sie werden sozusagen noch nicht offiziell regulatorisch von uns verlangt, aber es ist Unternehmensanspruch, und wir fokussieren sowohl den Klimaschutz als auch Diversität.
Ja, Nachhaltigkeit ist ja tatsächlich ein Stück weit die Klammer oder auch das Dach jetzt jenseits von Deutschland, Österreich und Schweiz, dass wir auch sowohl durch die Folgen als auch durch alles ziehen, was der GDC begleitet. Wir haben aus unserer letzten Folge mit Martin Rauch von Gardena eine Frage an dich, die auch genau darauf abzielt. Und wir hören mal ganz kurz rein.
Hallo Tina. Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Produktentwicklung berechtigterweise extrem wichtig geworden. Bei Gardena zum Beispiel verarbeiten wir unter anderem Kunststoffe in extrem großen Mengen. Bei uns hat sich aber sehr viel getan. So verwenden wir zum Beispiel schon seit einigen Jahren für einen Großteil unserer Produkte Post-Consumer-Rezyklate, also Kunststoffe, die aus den Abfällen des gelben Sacks gewonnen werden. Wie schaut das in der additiven Fertigung aus? Was tut EOS, um die Nachhaltigkeit seiner Anwendungen zu verbessern? Bin gespannt auf deine Antwort.
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, Martin. Sehr spannende Frage, die auch uns bei EOS stark beschäftigt natürlich. Und mit Rezyklaten in der Tat arbeiten wir noch nicht. Also sozusagen innerhalb des Prozesses sprechen wir von sogenannten Auffrischraten. Da ist es so, dass quasi das das Pulver wird in den Prozess gebracht und wir versuchen da immer besser zu werden, dass sozusagen das gesamte Altpulver, was im Prozess anfällt oder auch was nach dem Auspacken des Teils übrig bleibt, es kann komplett wiederverwendet werden. Zum heutigen Zeitpunkt muss es aber mit Neupulver gemischt werden. Und wir arbeiten jetzt sehr stark daran, dass wir da diese Auffrischrate verringern, im Sinne von, dass halt eben der Neupulveranteil deutlich geringer wird, in der idealen Welt dann irgendwann bei Null ist. Und zeitgleich schauen wir aber auch in die Werkstoffe selbst und haben jetzt zum Beispiel ein klimaneutrales und auch ein carbonreduziertes Polymer entwickelt. Und es gibt auch noch einen Zyklus, in dem sozusagen dann das ganz alte Pulver, was vielleicht auch schon so ein bisschen angebackt ist oder was man halt wirklich so gar nicht mehr verwenden kann, wieder auch in den Kreislauf kommt. Zwar dann nicht mehr in unseren Kreislauf, aber zu Granulat für den Spritzgussprozess zum Beispiel verarbeitet wird. Also dass auch da wir uns darum kümmern, dass es nicht einfach nur weggeworfen wird, sondern sozusagen im Zyklus bleibt.
Es erfordert ja auch eine Sortenreinheit der Kunststoffe, um die so klar recyceln zu können.
Ja.
Zusätzlich ist die Performance von Rezyklatkunststoff gegenüber dem frischen Kunststoff ja in weiten Teilen gar nicht so gegeben, wenn ich das richtig gelernt habe.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, die Sortenreinheit, würde ich sagen, ist bei uns relativ einfach zu lösen, als dass ich ja eigentlich aus dem Prozess nur einen Kunststoff raushole. Also schwieriger ist es ja, wenn ich jetzt ein fertiges Bauteil recyceln will und in dem Bauteil sind mehrere Kunststoffe verbaut, dann komme ich in dieses Problem.
Oder wenn in dem Legostein Knete klebt oder sowas.
genau, aber das, also ich glaube, das ist, geht bei uns vielleicht noch, die Thematik. Aber dennoch ist es immer, also ich muss dann schon auch hingucken, was ich danach damit noch bauen möchte. Ne? Also das ist schon immer so ein, ich würde sagen, Hauch auch Downcycling, dass man halt nicht mehr den Hochleistungskunststoff daraus dann verbaut. Da, also muss ich dann schon irgendwie sehen, was ich aus dem recycelten Kunststoff herstellen will. Aber da gibt es genug Potenzial, wo ich den trotzdem nutzen kann.
Ja, vielleicht Gardena.
Vielleicht Gardena, ja.
Lass uns zum Abschluss nochmal das schon so oft angekündigte DB-Beispiel. Jetzt hängen wir lang genug am Cliff. Du hast mir das in der Vorbereitung erzählt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber du warst zwischen Otto Fuchs und EOS bei der Deutschen Bahn und hast da deren logistische Logiken im Kontext ihrer Ersatzteile mit beeinflussen dürfen.
So. Ja, genau, so kann man es sagen. Also das große Ziel der Deutschen Bahn ist, ein sozusagen digitales Ersatzteillager zu haben. Und sie haben sich jetzt das Ziel gesetzt, dass sie, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welches Jahr, ob 2030, aber ja, also dass sie 10% aller Ersatzteile zunächst drucken möchten. Jetzt war sozusagen damals meine Aufgabe eben gewesen, zu schauen, welche Ersatzteile kann ich überhaupt drucken, wo sind technisch meine Grenzen, wo sind Möglichkeiten, und dann muss man eigentlich noch einen Schritt weiter zurückgehen und erstmal die Menschen abholen. Also die Deutsche Bahn baut ja am Ende des Tages nicht den Zug, hat aber die Ersatzteil oder der hat die Instandhaltung der Züge ist eine Kernkompetenz der Deutschen Bahn und muss sich auch um ihr Ersatzteilgeschäft kümmern. Und die Geschichte sieht eben so aus, dass nach 20 Jahren die Lieferanten abkündigen und die Deutsche Bahn sich alleine um die Ersatzteilversorgung kümmern muss und die Züge deutlich langlebiger als 20 Jahre sind. So, und dann wird eben der 3D-Druck total interessant, weil wenn ich, also was man sich gut vorstellen kann, ist beispielsweise eine Kopfstütze, wenn man als Fahrgast im Zug sitzt und eben dann dieses große Kunststoffteil um seinen Kopf hat, was dann noch gepolstert ist, aber das Polster denken wir uns jetzt mal weg, dann ist das zum Beispiel ein Ersatzteil, wo es vielleicht bei alten Zügen noch 5 Teile im Jahr braucht. Aber die Spritzgussform dazu, ich weiß gerade aus dem Kopf keinen Preis, aber die kann auf jeden Fall im 6-stelligen Bereich sein und die zu fertigen. Und das lohnt sich dann wiederum gar nicht, wenn ich nur 2, 3, 4, 5 Kopfstützen brauche. Und dann ist es durchaus eine Überlegung, diese Kopfstütze zu drucken. Und ich habe jetzt einfach versucht, ein Bauteil rauszugreifen, was sich jeder irgendwie vorstellen kann. Und aus dieser Logik heraus haben wir versucht, ganz viele Bauteile zu identifizieren, die sozusagen zukünftig nur noch im digitalen Warenlager liegen oder Ersatzteillager, weil auch da wieder der Bogen eigentlich zur Nachhaltigkeit. Das Problem ja bei jedem Ersatzteillager, unabhängig von der Bahn, ist ja, dass ich mir einfach erstmal mit einer gewissen Kalkulation Teile aufs Lager lege und sie vielleicht nie brauche. Und dann landen die in irgendwelchen Verschrottungsszenarien und hätten nie in den Kreislauf überhaupt gebracht werden müssen. Oder die ich brauche, sind nicht ausreichend verfügbar. Also das ist ja immer so die Krux. Wenn es mir gelingen würde, ein digitales Lager zu haben oder wenigstens mal als Zwischenschritt mehr zu digitalisieren. Jedes Teil, was ich nicht hinlege, sondern nur digital halte, ist ja dann verfügbarer, weil ich es dann ausdrucken kann und auch nachhaltiger.
Ich stelle mir so riesige Zughallen mit Regalen vor, auf denen irgendwelche verstaubten Ersatzteile liegen.
Ich glaube, so kann man sich das auch
machen. Ist wirklich so, ja? Ja, Wahnsinn.
Ich glaube, es gibt 140 Instandhaltungswerke allein.
Ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl ganz korrekt ist, aber es ist schon so in dem Dreh.
Ja.
Und es ist ein, da weiß ich nicht, ob ich sie kommunizieren darf, die Zahl, aber ein sehr, 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 sehr großer Millionenbetrag, den eben diese Ersatzteillager kosten.
Ja.
Genau, das sind einfach Dimensionen, die man sich nicht vorstellen kann.
Ja.
Und genau, das, da wollen
wir. Ja, und dem gegenüber steht dann so eine kleine shiny Box mit so einem futuristischen Licht innen drin oder sowas und die spuckt dann nach 2 Stunden die große Edelstahlachse aus oder sowas.
Ja, genau. Also das ist jetzt sehr futuristisch, aber so wäre eine Vision, ja.
Ja, cool. Genau. Das ist eine Welt, in der wir, glaube ich, uns alle gut vorstellen können zu leben. Wir haben heute gesprochen mit der Leiterin des Dachregion und der Benelux-Staaten, des Vertriebsteams bei EOS, die mit einfach beeindruckendem Tiefgang des technischen Verständnisses versucht, die Innovation in additiver Fertigung in der Industrie voranzutreiben. Und ich habe extrem viel gelernt. Dank dir herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ja, danke erstmal für die Einladung und auch danke für das sehr angenehme Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.
Das war das Gespräch mit Doktorin Tina Schlingmann von EOS. In der nächsten Folge zum Thema Leadership spreche ich mit einer Vertreterin der Chemie-Pharmazie-Branche. Katrin Menne ist Brand Director des ältesten Unternehmens der Chemie-Pharmazie-Branche, nämlich Merck. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Folge.